Es ist die Freiheit, die die Feinde der Freiheit dreist ausnutzen und letztlich beseitigen wollen. Ob Kalifat oder das Deutsche Reich in den Grenzen von 1871, zum Spuk gesellt sich eine ausgeprägte Gewaltbereitschaft. Dass diese Organisationen zum Teil massiv bewaffnet sind, macht die Situation in Deutschland noch dramatischer. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht, über 400 Seiten stark, spricht Bände. Von Reichsbürgern und Islamisten, wie bedroht ist die innere Sicherheit? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Claudia Danschke ist bei uns, Publizistin, Islamismus-Expertin des Vereins und vom Verein Grüner Vogel. Sie beraten Angehörige von Personen, die in die islamistische Szene abgerutscht sind oder solche, die aus dieser Szene wieder aussteigen wollen. Andreas Speit ist ebenfalls Publizist und Experte für Rechtsradikalismus. Seit nahezu 20 Jahren schreiben Sie in der Taz die Kolumne Der rechte Rand. Ronen Steinke ist rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und Dirk Peklo, Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Unsere Demokratie ist stark, sie steht aber auch unter erheblichem Druck. Das hat die Bundesinnenministerin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes gesagt. Herr Steinke, teilen Sie diese Einschätzung?
Im Herbst kommt ein großes Gewitter auf uns zu. Im Herbst wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Die AfD schickt sich an, ein großer politischer Faktor zu werden, noch größer als sie jetzt schon ist. Unsere Demokratie ist in großer Gefahr, auf jeden Fall.
Danschke, das Massaker, das die Hamas am 7. Oktober in Israel verübt hat, hat ja offensichtlich nochmal dazu geführt, dass auch hier die islamistische Gefahr, die Terrorgefahr größer wird. Wie funktioniert das? Wieso überträgt sich etwas, was bei uns gar nicht stattgefunden hat, so schnell zu uns? Liegt das nur einer vermeintlich pro-israelischen Haltung der Bundesregierung?
Ich glaube, das ist eine etwas falsche Wahrnehmung. Die islamistische Gefahr war immer da. Also er hatte natürlich ihren Höhepunkt mit den Ausreisen zum IS. Und nachdem das Kalifat dann beseitigt worden ist, gab es so eine gewisse Art von vermeintlicher Ruhe. Viele waren tot oder gefangen. Hier waren durch die Repression führende Köpfe erstmal sozusagen aus der Szene gezogen. Dann kam Corona, man konnte nicht so aktiv sein. Wir haben aber ein Wiedererstarken schon seit Anfang 23 erlebt. Bemerkt, dass alles wieder sozusagen reorganisiert ist. Und der 7. Oktober hat dem Ganzen bloß noch mal einen Drive gegeben.
Herr Speit, Reichsbürger und also das Kalifat und Reichsbürger haben eines gemeinsam, dass sie irgendwie von außen nahezu unwirklich wirken. Man kann sich keinen rechten Reim darauf machen. Haben wir denn die Reichsbürger-Szene zu lange, die Mitglieder dieser Szene, als harmlose Spinner abgetan?
Ja, in der Tat. Wir haben dieses Spektrum sehr, sehr lange als harmlose Spinne abgetan. Und auch heute klingt das immer wieder an, wenn wir aktuell anschauen, wie die Berichterstattung und auch die politischen Kommentare zu dieser Reuss-Gruppe ist, die ja am Tag X im Bundestag stürmen wollten, auch davon ausgegangen sind, dass es Tote geben könnte. Da ist immer so ein leichter Klang von, naja, das sind so Wahnvorstellungen, das ist doch gar nicht umsetzbar gewesen. Und ich warne davor, erneut diese reichsbewegte Szene zu pathologisieren. Da nimmt man deren Ideologie nicht mehr ernst und ihre Radikalität auch nicht mehr. Und es sei erinnert, es gab schon einen Toten. 2016 ein Polizeibeamter ist erschossen worden bei dem Versuch der Entwaffnung. Und ich habe ein wenig den Eindruck, dass man bei dieser Reuss-Gruppe hochgeschreckt ist, aber eigentlich nicht gemerkt hat, dass seit Jahren diese Szene sich enorm radikalisiert hat.
Also auch ähnlich wie beim Islamismus schon längst eigentlich als große Gefahr vorhanden, Herr Peklo. Manchmal scheint es ja, dass Polizei und Justiz auf verlorenen Posten sind. Bei der Vielzahl der extremistischen Attacken auf den demokratischen Rechtsstaat, da kommt ja wahrscheinlich in der nächsten Zeit auf Ihre Kolleginnen und Kollegen einiges zu.
Ja, nicht in der nächsten Zeit. Wir sind schon lange mittendrin und wir rennen der Sache in vielen Bereichen hinterher. Wenn wir bei Börse vor 8 wären, würde ich sagen, wir haben überall nur positive Kurse. Also da kann ich leider Herrn Haldenwang aus der gestrigen Pressekonferenz nur bestätigen, wir haben wenig Positives zu berichten, was den Extremismus in seinen Ausprägungen angeht. Wir haben, wenn man die mal zusammenzählt, 160.000 Menschen in Deutschland, die in irgendeiner Art und Weise extremistisches Potenzial darstellen. Und meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten in diesen Bereichen eben unter Hochdruck, teilweise über die Schmerzgrenze hinweg. Und das ist jetzt nur der Bereich der extremistischen Kriminalität der extremistischen Straftaten. Wir könnten jetzt auch noch über organisierte Kriminalität reden. Wir haben vor kurzem zur Kenntnis genommen, 826 weltweit agierende OK-Gruppierungen mit 25.000 Personen. Also wir haben ganz viele Bereiche, die kriminalpolizeilich, polizeilich bearbeitet werden müssen und wir der Sache nicht hinterherkommen.
OK steht für organisierte Kriminalität, also Mafia und das, was man damit alles verbindet. Frau Danschke, gucken wir vielleicht erstmal auf den Islamismus. Was jetzt so als Begriff hochkam durch zwei Demonstrationen in Hamburg, ist der Begriff des Kalifats, also eines rigorosen, rücksichtslosen, erbarmungslosen Gottesstaates. So kann man das ja vielleicht definieren. Wir haben ja auch gerade schon bei Reichsbürgern gelernt, irgendwie das Auftreten, das so fast etwas Kasperltheaterhaftes zunächst mal hat, das verdeckt eigentlich die Gefahr. Wie ist es da denn bei dem Kalifat? Wie ernst ist das eigentlich zu nehmen? Denn die meisten, die da auf die Straße gehen und ein Kalifat fordern, würden sich wahrscheinlich ganz schön umgucken, wenn sie in einem Kalifat leben müssten.
Also das ist nicht neu. Ich erinnere an die radikalste islamistische Bewegung in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren. Die nannte sich Kalifatsstaat. Das war die Kaplan-Bewegung. Die haben damals hier militärisch dafür sich ausgebildet und so weiter. Da ging es aber um die Türkei. Die wollten halt die Türkei zum Kernkalifat machen. Hizbut Tahrir, das ist ja die Mutterbewegung dieser Nachfolgeorganisation, die jetzt die Demonstrationen gemacht haben, ist 2003 verboten worden. Die war von 1995 bis zum Verbot an den Universitäten. Da konnten sie die islamische Verfassung, also so wie das Kalifat aussieht, auf dem Islamwoche kaufen. Hizbut Tahrir war präsent an allen Unis. Das ist damals auch nicht wahrgenommen worden. Und da steht genau drin, wie so ein Kalifat aussieht. Und die wollen das nicht in Deutschland. Die Hizbut Tahrir hat so eine Art revolutionäres Konzept. Ich bin in der DDR groß geworden, ich habe immer so diese Déjà-vu-Erlebnisse. Also das heißt, wir müssen eine instabile Situation weiter destabilisieren, soziale Unruhen schaffen in einem islamischen Land. Dann kommt die revolutionäre Situation, dann ergreifen wir auch mit Gewalt die Macht. Und das ist dann das Kernkalifat und dann so im Schneeballsystem werden andere islamische Länder fallen, bis das Großkalifat da ist und dann kommt der Endkampf.
Das ist das Provozieren von Unruhen ja auch ein bisschen ähnlich wie bei den Reichsbürgern, die ja auch nur eigentlich ganz wenige sind, aber versuchen mit destabilisierenden Methoden, also was weiß ich, Geiselnahme oder Lahmlegen des Stromnetzes oder ähnliches Unruhen zu stiften. Kommen wir auch gleich noch mal dazu, Herr Steinke. Was macht denn diese Szene so attraktiv, dass jetzt offensichtlich da immer mehr sich dafür begeistern und da mitgehen? Ist es die Religion an sich, also die religiöse Verheißung, oder ist das eher eine Zuflucht für Frustrierte?
Ja, das schließt sich ja nicht aus. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig attraktives Angebot, wenn man mal die Welt in Schwarz-Weiß sehen kann. Und man sagen kann, die sind die Bösen, wir sind die Guten. Man mag uns vielleicht treten und benachteiligen in der Gesellschaft, aber im wahren Kern sind wir die Besseren und wir sind überlegen. Das ist ja im Grunde das Argument, was die Rechtsextremen ihren Anhängern verkaufen, genauso wie die Islamisten ihren Anhängern. Ne? Ihr seid was Besseres und deswegen soll auch die ganze Gesellschaft nach eurer Pfeife tanzen. Und da sind diese beiden Szenen, so unterschiedlich sie äußerlich sind, auch im Grunde ideologisch wie so Zwillinge, die bei Geburt getrennt worden sind. Gegen Individualismus, gegen die offene Gesellschaft, ja, dafür, dass sie eigentlich eine Diktatur anstelle der jetzigen Demokratie schaffen. Und das ist für diejenigen, die meinen, sind dann auf der Gewinnerseite, ein attraktives Angebot.
Dieses Gefühl gibt es ja nicht nur im Kalifatstaat oder den Anhängern des Kalifatstaats. Das könnte man ja auch anderen extremistischen Gruppierungen so anhängen, die sagen, sie wünschen sich einfach eine extremistische, diktatorische oder autoritäre Situation oder einen solchen Staat. Herr Peklow, welche Rolle spielen denn da die Medien, also TikTok zum Beispiel? Das ist ja sicherlich auch ein Ansatzpunkt für die ermittelnden Behörden. Auch Thomas Haltenwang, Sie haben ihn schon angesprochen, den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, spricht ja das auch immer wieder an, was da im Netz vor sich geht. Was spielen da solche Accounts wie TikTok?
Also TikTok und Co. spielen eine ganz erhebliche Rolle, wenn es auch darum geht, Menschen zu radikalisieren. Das ist genau unser Problem, dass wir vielfach es oder häufig mit mit selbst radikalisierten Personen zu tun haben, die wir nicht auf dem Schirm haben, die also bislang polizeilich in keinster Weise oder jedenfalls nicht einschlägig in Erscheinung getreten sind und dann eben durch diese Netzwerke, durch diese Echokammern dann, ob das Telegram ist, ob das TikTok ist, das ist nun mal das Medium der Jugend heutzutage. Das Medium der Jugend ist nicht die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung und andere, sondern das sind genau die Medien, die mit kurzen, einfachen Botschaften dann im Grunde genommen schwarz-weiß produzieren und dann im Grunde genommen die Jugendlichen und Heranwachsenden abholen. Und ich glaube, das hat ja auch das Bundesamt für Verfassungsschutz festgestellt, dass das eben im Bereich der Selbstradikalisierung eine enorme Rolle spielt.
Diese Medienaktivitäten, in der analogen Zeit hat man entweder die Taz gelesen oder die FAZ. Jetzt treffen sich aber alle diese Gruppierungen zum Beispiel in den Telegram-Kanälen und TikTok. Ist das auch vergleichbar mit dem, was den Rechtsextremismus angeht, dass sie praktisch auf die gleichen Trichter gekommen sind wie die Islamisten, zu sagen, da liegt eine Erfolgschance?
Also ich wäre ein bisschen vorsichtig zu sagen, die sind zuerst darauf gekommen oder jene sind zuerst darauf gekommen. Die sozialen Medien sind zentral für die Propaganda und auch für die Organisation dieser Bewegungen. Und man muss hier auch ganz deutlich sagen, dass man auch ein wenig warnen sollte. Es sind natürlich Beschleuniger, es sind Brandbeschleuniger, es sind Radikalisierungsmaschinerien, aber es sind auch gleichzeitig immer Punkte, wo deutlich wird, wenn man sich Personen genauer anschaut, einzelne aus diesen Spektren, es gab da immer doch auch so einen Face-to-Face-Kontakt. Mhm. Also es ist nicht ganz so einfach in den sozialen Medien, gleich diese Kanäle zu finden. Das muss man auch mal deutlich sagen. Und es ist auch nicht immer, wie immer so schnell betont wird, ich habe Sie jetzt nicht so verstanden, aber es geht immer ganz schnell drauf, dass es nur die Jugend sei. Auch ältere Semester können in sozialen Medien sich radikalisieren. Und gerade bei dem reichsbewegten Spektrum erleben wir ja auch den Anstieg. Ja, wir gehen aktuell davon aus, dass es 25.000 Personen sind. Wobei ich befürchte, das ist die Hellzahl. Das sind diejenigen, die irgendwie den Behörden aufgefallen sind. Das könnte wesentlich höher sein. Und das Neuere, was wir leider erleben, ist auch in diesem Spektrum eine enorme Verjüngung.
Genau.
In die mittleren Jahrgänge, also jetzt nicht Jugendliche, und eine Verweiblichung. Und ich befürchte, wenn ich den Gedanken zu Ende bringen darf, dass das etwas damit zu tun hat, dass hier die gesamte Querdenkenbewegung die Impulse gegeben hat. Die haben sich angenähert, ist eine neue Mischszene entstanden in der Ablehnung dieses Staates, der teilweise als eine Diktatur wahrgenommen wird oder als ein Fremdkörper, der eben weg soll.
Aber die kommen ja nicht von der Verdrehung der deutschen Geschichte her, sondern von der Corona-Pandemie und dem, was sie da wahrgenommen haben.
Die Legitimierer noch haben wir dann auch.
Genau, die sich vermischen. Die Legitimierer, das meine ich mit dem Querdenkenspektrum, das ist tatsächlich auch ein Phänomen, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, wenn man den sehr großen und starken Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz anguckt, das ist ein bisschen dünn. Also die Mischszene, die sich da entwickelt hat zwischen Reichsbewegten und Querdenkenden, wird dort nicht groß benannt. Es werden beim Querdenkenspektrum oder Delegitimierer des Staates auch keine wirklichen Zahlen genannt, auch keine Zahlen Straf- und Gewalttaten. Das macht mich ein bisschen skeptisch, wie da jetzt genau hingeschaut wird.
Ist auch neu. Ich meine, das haben wir seit 2 Jahren, relevante verfassungsfeindliche Delegitimierung des Staates. Ich glaube, 2 Jahre hat das Bundesamt für Verfassungsschutz eingeführt. Also wir müssen mit diesem Phänomenbereich vielleicht auch noch ein bisschen.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Analyse eventuell nicht genau zutreffend ist. Also wir haben ja auch öfters schon das Problem, wo sind Reichsbewegte, nicht auch Rechtsextreme?
Das ist ja das allergrößte Witz. Also die sind ja alle rechtsextrem. Die leben alle in der Wahnvorstellung, wir seien hier in Deutschland fremdgesteuert durch Mächte jenseits des Atlantik oder durch irgendwelche kleinen Eliten. Das ist also klassischer Rassismus, Verschwörungsdenken, dass das nicht von Beginn an als rechtsextrem eingesortiert worden ist, ist eine Verharmlosung gewesen. Aber ich wollte sagen, der Unterschied vielleicht, was die Qualität auch der Szene betrifft oder was wir jetzt erst erkennen, wir haben ganz lange angenommen, die Reichsbürger, das sind so Leute, die ziehen sich zurück. Die wollen, dass der Staat sie in Ruhe lässt, das Finanzamt soll ihnen vom Leib bleiben, ja, die Gerichtsvollzieher sind alle des Teufels, die wollen in Ruhe gelassen werden. Langsam erkennen wir, das stimmt nicht. Die wollen gar nicht nur in Ruhe gelassen werden. Die sind inspiriert von diesen QAnon-Verschwörungstheorien, ja, also wonach Tausende von Kindern in irgendwelchen Kellerverliesen gehalten werden und letztlich da Notwehr nötig ist. Und die sind der Meinung, da muss jetzt jemand die Waffe in die Hand nehmen. Und das zu erkennen, ist jetzt die neue Qualität.
Es war gerade jetzt schon von TikTok und Inhalten im Internet die Rede. Was geht da eigentlich vor? Was inspiriert junge Menschen, sich dem Kalifat anzuschließen? Sie haben ja mit diesen Menschen und den Angehörigen zu tun. Wie ist da quasi die digitale Rekrutierung. Wie geht das vor sich?
Das unterscheidet sich beim Islamismus nicht wie vom Rechtsextremismus. Also Radikalisierungswege, immer individueller Frust, individuelle Suche und so weiter. Das ist relativ gleich. Das ist egal, ob man da rechtsextrem, linksextrem, islamistisch. Man ist auf der Suche. Man hat in irgendeiner Form eine Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, mit seiner persönlichen Situation und sucht. Und dann ist es die Frage wirklich, wo landet man? Welche Ideologie, welche Gruppierung gibt mir genau die Antworten, die mir jetzt quasi meine Situation positiv erklären? Der Punkt ist aber der, dass wir, Sie haben gesagt Verjüngung, aber Sie meinen das natürlich eher sozusagen in ein jüngeres, erwachsenes Publikum, während bei uns geht es wirklich in die Kinderstube. Also wir haben die letzten Festnahmen von, wo Anschlagsplanungen waren. Das sind 15-, 16-Jährige, werden da festgenommen. Also da gibt es bei uns sozusagen in meinem Feld...
Welche Rolle spielen die Eltern da?
Die spielen in dem Sinne jetzt nicht wirklich die Rolle. Also es gibt zwei Arten von Erziehungstypen, sage ich mal, die wir festgestellt haben. Das ist entweder extremst autoritäre Familien, wo also die Bedürfnisse des Jugendlichen keine Rolle spielen. So, und also das, was der Jugendliche hat zu funktionieren, das geben die Eltern vor. Es wird wenig kommuniziert. Oder es sind Jugendliche, die quasi durchs Raster fallen, wo jeder mit sich beschäftigt ist und wo die Jugendlichen keinen haben, der sie mal an die Hand nimmt, der mit ihnen redet. Also mangelnde Kommunikation kommt sehr oft. Was aber das nächste Phänomen ist, bei uns ist eben auch die Verweiblichung. Also wir haben jetzt bei diesen Anschlagsfestnahmen auch Mädchen mit dabei gehabt, 15-jährige Mädchen. Das heißt, im Islamismus hat man eigentlich Frauen bisher immer sozusagen als im Hintergrund und vielleicht unterstützend, aber nicht als Tatausführende.
Genau, wie bei den Reichsbürgern, gleiche Entwicklung.
Und das rutscht also in ein Alter rein und da spielt TikTok schon eine große Rolle, weil das sind Identifikationspersonen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Moment ist diese gesamte islamistische Szene in Deutschland noch relativ verteilt, marginal. Wir haben sozusagen keinen Pierre Vogel 2.0. Es gibt keine überregionale salafistische Führungsfigur.
Das war derjenige, der das hier sozusagen angeleitet hat.
Ja, der hat damals dafür gesorgt, dass Mobilisierung stattfindet, dass es auf der Straße stattfindet, dass man Zugang findet, leichter Zugang findet, als wenn man sozusagen die nicht kennt. Diese Rolle übernimmt zurzeit ein bisschen diese Kalifatstruppen von Hizb ut-Tahrir, diese Nachfolgeorganisation. Und nicht jeder, der dort ist, ist im Grunde genommen radikal.
Es gibt keine Identifikations- und Führungsfigur im Moment.
Im Moment gibt es keine zentrale Führungsfigur, es gibt lokale.
Da gibt es ja noch, Herr Peklo, ja einen anderen Aspekt, der für die ermittelnden Behörden wichtig ist. Wie abgeschottet sind denn diese, aus Ihrer Sicht und Ihrer Ermittlungserfahrung, wie abgeschottet sind denn diese Gruppierungen? Kommt man da ganz schwer nur rein? Oder gibt es da auch Möglichkeiten jetzt, gerade weil im Netz natürlich auch sich viel tummelt, da zu gucken, was da eigentlich passiert, jetzt auch für Sie, da Sie beobachten können, wo sich das hinentwickelt?
Nein, man könnte jetzt sagen, wir sind froh, solange Telegram noch, sag ich mal, diese Zugänge bietet, haben wir noch ein bisschen den, sag ich mal, Fokus drauf oder können ihn drauflegen, sofern wir dazu das Personal und die Zeit haben, was wir tun. Aber auf der anderen Seite, wenn wir tatsächlich in den inneren Zirkel jetzt, wenn es um Anschlagsplanungen oder überhaupt Vorbereitungen geht, reinkommen wollen, dann bedarf es hier einer lang vorbereiteten Ermittlungstätigkeit, die sowohl operativ als auch ja, taktisch, rechtlich sauber aufgebaut sein muss. Und hier haben wir leider Gottes momentan zur Kenntnis zu nehmen, dass die Bundesregierung Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringt, die uns genau in diesen Bereichen eben das Handwerkszeug nehmen. Wenn wir jetzt über zum Beispiel den Einsatz von Vertrauenspersonen, also Menschen, die quasi unter unserem Vertrag quasi in diese
V-Leute
in diese Szenen reingehen. Wir werden künftig, wenn das Gesetz so durchgeht, eben in diesen Bereichen ganz erhebliche Einbußen bis fast dahin, dass wir dieses Instrument, was gerade im Bereich der Terrorismus und auch der Bekämpfung der organisierten Kriminalität von evidenter Bedeutung ist, das brauchen wir dringend, um überhaupt Zugang zu finden, um überhaupt Informationen zu erhalten, das wird künftig nur noch schwer oder fast gar nicht möglich sein.
Und wobei das auch eine zweite Seite hat. Also die V-Leute sind ja nicht nur die Good Guys, die immer alles aufhellen. Wir haben viele Beispiele leider in der Vergangenheit. Ja. NSU ist ein Stichwort, wo V-Leute diejenigen waren, die Geld vom Staat genommen haben und es schön in die Szene reingestellt haben. Also ja, es ist nicht verkehrt, dass der Staat da rechtsstaatlich mehr drauf gucken möchte, dass da vielleicht auch Richter oder überhaupt externe Stellen der Polizei ein bisschen auf die Finger schauen.
Ja, wir können jetzt gerne das Gesetz, aber ich glaube, das wird jetzt dann auch zu weit führen. Ich kann Ihnen ganz viele Beispiele dafür aufzählen, wo dieses Gesetz dafür sorgen wird, dass wir die V-Personen nicht mehr einsetzen werden, beziehungsweise gar keine mehr rekrutieren können, weil die Gefahr der Identifikation dieser Menschen viel zu hoch sein wird durch den vorliegenden Entwurf dieses Gesetzes. Und man sollte jetzt vielleicht nicht die Geschichte der VP-Führung in Deutschland durch die deutsche Polizei anhand von wenigen Beispielen dann ad absurdum führen und deswegen im Prinzip das Ganze rumdrehen und sagen, da wird nur falsch gearbeitet oder die V-Leute sind
in irgendeiner Form. Das ist ein zwiespältiges Thema,
es gibt schon nicht so. Ja, aber es ist aus polizeilicher Sicht, gibt es da keine zwei Meinungen zu. Ich kann Ihnen sehr, sehr sicher sagen, dass die gesamte Fachlichkeit der Kriminalpolizei in Deutschland diesen Gesetzentwurf rundweg ablehnt, weil er uns massiv gerade in diesen Bereichen eben hindern wird, unsere Arbeit vernünftig zu machen. Das ist aber dann Entscheidung der Politik. Wir werden dann im Grunde genommen gewisse Dinge nicht mehr können, gewisse Informationen nicht mehr erhalten. Und wenn ein Anschlag passiert, ist das Erste, was gemacht wird, zu schauen, wusste die Polizei, hätte die Polizei verhindern können. Und dann müssen wir eben sagen, ja, vielleicht hätten wir es verhindern können, aber wir haben leider nicht die Mittel dazu.
Aber jetzt in meinem Bereich, also gerade wo das immer jünger wird, wäre V-Leute jetzt auch nicht das Mittel zum Zweck. Weil das sind, die kommen in Altersgruppen rein, wo die Polizei gar nicht handeln kann. Mhm. Und da ist eigentlich genau der andere Ansatz wichtig, dass das soziale Umfeld aktiviert wird, also Prävention,
genau.
Die sich dann also melden können. Weil die merken als erstes, die Eltern merken als erstes, wenn das Kind sich verändert. Das ist sozusagen, das soziale Umfeld ist so ein Gradmesser. Und wenn die dann sensibilisiert sind, und das ist ja unser Netzwerk, seit 2012 gibt es ja diese Beratungsstelle, dass dann die Elternangehörigen sich um Hilfe an uns wenden können, eben kann man dann noch Radikalisierung versuchen zu stoppen, weil natürlich sind oft auch innerfamiliäre Konflikte mit ein Auslöser dafür.
Also wir müssen einfach diese Netzwerke, die müssen wir stärken. Also neben der Präventionsarbeit, dazu gehört das ja, wir müssen niedrigschwellige Netzwerke schaffen, wo Menschen, Nachbarn, Freunde sich hinwenden können, wenn Menschen im Umfeld sich verändern. Also das Stichwort Amokprävention ist nur ein Beispiel dafür. Wir haben im Grunde genommen wenig Angebote. Wir haben gezielt Vereine, Organisationen, die sich darum kümmern. Aber hier muss gestärkt werden. Wir müssen da massiv investieren, um eben hier auch in die Lage zu kommen, dass wir Kinder und Jugendliche eben genau von diesem Weg abhalten. Und dass auch Nachbarn oder Freunde eben Veränderungen von Personen eben auch irgendwo melden können, außerhalb der Polizei.
Genau.
Ja, aber wir erleben ja leider auch, dass dort so die Finanzierung für solche Projekte gerade ein bisschen fragwürdig ist. Und ich möchte den einen Gedanken auch nochmal aufwerfen. Natürlich müssen wir auch darüber diskutieren, auch wenn die Polizei es nicht mag. Aber wir müssen schon darüber diskutieren, wie V-Leute sozusagen auch eingesetzt werden. Welche rechtlichen Bedingungen gibt es da und welche Form der Überprüfung gibt es da? Und das ist ja eigentlich der Versuch des Gesetzes dort, diese Defizite, die durch die Praxis aufgekommen sind, meiner Meinung nach, ein wenig einzufangen. Aber in der Tat habe ich auch den Eindruck, dass wir ganz schnell immer zur Polizei, zur Justiz gucken. Es ist ein zivilgesellschaftliches Phänomen. Ja. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung.
Genau.
Und da möchte ich auch noch einen Gedanken einwerfen. Ja, die sind auf der Suche und da sind auch Sehnsüchte. Aber wir sollten uns auch eingestehen, bei Reichsbewegten und bei Rechtsextremen, zu denen ich ja nun sehr viel arbeite, wir müssen uns auch wirklich eingestehen, dass sich dort Menschen bewusst politisch entscheiden. Mhm. Und ich habe ein wenig das Gefühl, auch gerade nach der Europawahl, der Kommunalwahl, dass man es in Deutschland nicht wahrhaben möchte, dass es Rechtsextreme gibt, die sich zur Wahl stellen und dass Rechtsextreme sie wählen. Sondern man sucht wieder nach verschiedenen Argumentationen, damit es bloß nicht so ist, wie es nicht sein soll. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was alle extremistischen Bereiche betrifft. Man will sich der Realität nicht stellen und die Realität ist leider dramatisch.
Aber das ist ja die Frage, wie kann man das verhindern? Ich meine, da scheint ja tatsächlich etwas in Bewegung gekommen zu sein, was sich kaum noch aufhalten lässt. Also sozusagen eine sich verselbstständigende Entwicklung, die man kaum noch aufhalten kann.
Ich denke, die Frage sollte anders sein, wenn ich das so sagen darf. Die Frage sollte sein, was haben wir vor 10, 11 Jahren nicht kommen sehen? Wo haben wir nicht hingeschaut?
Das liegt in der Vergangenheit.
Ja, aber das ist wichtig, um erstmal sich einzugestehen, dieses Phänomen AfD, dieses Phänomen Reichsbürgerinnen, das werden wir nicht ad hoc wegbekommen, sondern es wird eine lange gesellschaftliche Auseinandersetzung sein müssen. Und die muss auch die Bereiche betreffen, die diese Milieus jeweils stark gemacht haben. Mhm. Im vorpolitischen Raum beispielsweise Projekte, Medienprojekte, um nur zwei Phänomene zu nennen.
Darf ich noch einen Schritt zum Islamismus nochmal zurückgehen? Das ist ja auch das, wer ist da eigentlich beteiligt? Mit wem kann man sich da zusammentun? Wie kann man präventiv vorgehen? Herr Steinke, die allermeisten Muslime haben mit dem Islamismus nichts am Hut. Die wollen in Frieden leben. Und Islamismus steht jeder Wohlstandsentwicklung im Wege. Wenn man sich jetzt die Reaktion vieler muslimischer Verbände, Vereine und Institutionen zum Thema Islamismus anhört, dann hat man manchmal das Gefühl, diese Distanzierung fällt etwas verhalten aus. Ist das der richtige Eindruck?
Die sind natürlich auch in der Position, wo es nichts zu gewinnen gibt. Also die Situation, ein Anschlag geschieht von Menschen, unter denen die Muslime zu allervorderst leiden. Ja, denn die Islamisten unterdrücken innerhalb der migrantischen Communities vor allem Leute. Und dann guckt die ganze Welt auf dich. Der Bundespräsident hat auch nach dem 7. Oktober eine Ansprache an die arabischstämmigen Deutschen gehalten, sie aufgefordert, den Mund aufzumachen. Also alle gucken auf die muslimischen Deutschen und sagen, jetzt sag doch mal was. Also das, letztlich ist es ja ein impliziter Vorwurf. Ja? Wenn ihr euch nicht distanziert, dann nehmen wir euch in Mithaftung. Das ist eine unangenehme Situation. Auch eine, der autochthone Deutsche nicht in derselben Weise ausgesetzt sind. Ja, da wird auch nicht verlangt, bei jedem rechtsextremen Anschlag, distanziert euch mal alle, ihr Deutschen. Auf der anderen Seite, es hilft ja nichts. Wenn man sich nicht distanziert, ja, dann entsteht in der Öffentlichkeit das Bild, dass es da nur die Muslime gibt. Also wenn die Moderaten, die demokratischen Muslime es nicht tun, dann gewinnen die Islamisten letztlich das propagandistische Spiel. Und aus dem Dilemma führt kein Weg heraus.
Ja,
und
was mir noch wichtig ist, es radikalisieren sich nicht Muslime, es radikalisieren sich Jugendliche in Deutschland. Ein Bruchteil davon kommen aus sogenannten muslimischen Familien. Sondern das ist wirklich querbeet durch die gesamte Gesellschaft. Wir haben bei den Ausgereisten nach Syrien zum IS 38 verschiedene ethnisch-nationale Hintergründe. Also es ist nicht so, die Jugendlichen sind nicht auf der Suche nach Islam und radikalisieren sich deswegen, sondern sie finden in dieser Islam-Interpretation die Lösung quasi ihrer Probleme und die Antwort auf ihre Probleme. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir haben gerade jetzt bei diesem Phänomen des Weiblichen einen erhöhten Ansatz von Mädchen, die keinen migrantischen oder muslimischen Background haben, aber im Islamismus quasi ihre Heilsvorstellung, ihre Glücksvorstellung haben. Also das heißt, es betrifft wirklich Jugendliche in Deutschland, und zwar alle.
Ein bisschen nach Eventkultur auf der Suche nach dem
Das hat auch ein bisschen ich nenne das Generation Pop-Jihad. Das ist so eine Art, mit der populären Kultur, Popkultur sozusagen Inhalte zu transportieren. Also die radikalen dschihadistischen Inhalte, aber mittels eben popkultureller Elemente. Das hat der IS dann in seinen Videos perfektioniert. Da spielt TikTok mit einer Rolle. Wir haben Influencer, Hip-Hop-Stars, Rap-Stars und so weiter. Das sind Identifikationspersonen für Jugendliche. Und gerade für junge Mädchen ist das im Grunde genommen wie so ein Lifestyle inzwischen.
Herr Peklo, wir haben vorhin von Herrn Spalt gehört, dass bei der Reichsbürgerszene das am Anfang irgendwie so bagatellisiert worden ist, nach dem Motto, sind das alles Spinner. Also dann kann man eigentlich, die meinen es doch nicht ernst, ihren Garten mit als Reichsgebiet zu bezeichnen und Autoschilder und Pässe zu malen und zu erfinden. Gilt das Unterschätzen dieses Phänomens oder das Nicht-Wahrnehmen auch für Polizei und Justiz in der früheren Zeit, dass man das lange auch gebraucht hat, um das zu erkennen?
Also wir hatten in der Anfangszeit, glaube ich, eher die Problematik, dass irgendwelche Datenermittlungsbelege, also wenn die irgendeine Ordnungswidrigkeit begangen haben, weil sie ihr Auto falsch abgestellt haben und das Geld wurde dann irgendwie versucht einzutreiben, wenn sie mit der Zulassung, mit Versicherungsleistungen säumig waren, dass wir dann irgendwelche Gerichtsvollzieher begleitet haben durch polizeiliche Einsätze. Und da ist es, glaube ich, erstmals aufgekommen, dass wir gemerkt haben, die nehmen uns überhaupt nicht für voll oder ernst und reagieren dann auch dann im Extremfall, wie wir es dann leider erleben mussten, als es darum ging, jetzt ein Waffenverbot durchzusetzen, dass ein Kollege dabei dann zu Tode gekommen ist, weil einer dieser Menschen dann durch eine Tür geschossen hat bei einem Einsatz. Wir haben das mittlerweile, glaube ich, schon seit einigen Jahren auf dem Schirm. Nicht umsonst ist dieses Ermittlungsverfahren, was jetzt ja nun zum Gegenstand eines großen Prozesses in mehreren deutschen Städten ist, ja auch schon seit längerer Zeit geführt worden. Aber ich glaube, dass das flächendeckend bei der Polizei jetzt bis runter in die Funkstreifenbesatzung jetzt noch nicht so lange präsent war in dieser Brisanz, die es jetzt hat. Ich glaube, das ist deutlich geworden, spätestens seit der Geschichte im Deutschen Bundestag und vielleicht auch schon davor und dann, als wir dann zur Kenntnis nehmen mussten, dass eine Abgeordnete des Deutschen Bundestages tatsächlich auch dann irgendwie mit einem Untersuchungshaftbefehl dann belegt wurde und verhaftet worden ist, war, glaube ich, klar, jedenfalls allen Polizeibeamtinnen und Beamten, die nicht in diesen Verfahren involviert waren, dass wir hier doch eine ernsthafte Bedrohung vor der Nase haben, neben allen anderen Bedrohungen, die wir so haben.
Ja, die AfD-Bundestagsabgeordnete, die ehemalige, hat ja auch das ermöglicht, dass es kleine Besuche, nenne ich das jetzt genau, mal, dieser Gruppe gegeben hat. Ich möchte es ein bisschen relativieren. In einzelnen Bundesländern, wo Reichsbewegte schon sehr früh aufgetreten sind, sehr massiv ein Polizeihilfswerk gegründet haben mit angeblich 400 aktiven Mitgliedern. Beispielsweise ist die Polizei sehr massiv gegen vorgegangen. Mhm. Und es gibt immer wieder einzelne Bundesländer, wo man sagen muss, ja, das ist sehr wahrgenommen. Aber tatsächlich erst nach dem tödlichen Schuss ist es dann auf Bundesebene. Und dann sieht man auch, dass die Zahlen nach oben schießen. Ja. Vorher hat man offensichtlich das nicht so als ein bundesweites Phänomen wahrgenommen. Und das, glaube ich, ist genau einer der Aspekte, wo ich wirklich denke, dass wir dieses Milieu lange unterschätzt haben und immer wieder ganz schnell in dieses Schema zurückfallen, weil wenn wir sie auftreten erleben, vor Gericht jetzt erleben, ja, dann hat man immer den Eindruck, da ist ein bisschen was verschroben. Mhm. Aber das sollte wirklich nicht dazu führen, dass man die Radikalität und die politische Überzeugung nicht ernst nimmt.
Aber Herr Speit, wozu die Maskerade dann? Die könnten ja als Rechtsextremisten sagen, wir wollen wieder einen Führerstaat, wir holen uns die Ostgebiete zurück. Alles lebt nach einem bestimmten Prinzip im Staat. Nur weiße Menschen dürfen leben, alle anderen werden deportiert oder wer weiß, geschieht mit ihnen was. Das wäre ja sehr viel einfacher. Das machen ja auch viele rechtsextremistische Bewegungen im Netz. Aber da wird das sozusagen kaschiert durch etwas, was erstmal ablenkt und wie gesagt, was manchmal ein bisschen albern oft wirkt. Ist das eine Taktik sogar oder eine Strategie, die dahinter steckt?
Ich würde es vorsichtiger formulieren. Ich glaube nicht, dass die was verheimlichen. Nur wir nehmen sie nicht wirklich ernst. Wenn sie von bestimmten Reichsgesetzen sprechen, dann muss man sich diese Reichsgesetzgebung mal anschauen. Und dann sieht man relativ schnell, wie rechtsextrem sie auch ausgerichtet sind. Und man sieht auch eigentlich eine ganz große Gemeinsamkeit, die eben auch schon angedeutet worden ist, nämlich diese unglaublich tiefe antimoderne Sehnsucht nach einem harmonischen Reich, in dem jeder seinen Platz hat. Mann ist Mann, Frau ist Frau, es gibt keine Einwanderung, es gibt keine Vermischung und alles ist klar und einfach, gut und böse. Und das ist, glaube ich, eine ganz tiefe antimoderne Sehnsucht, die wir dann auch bei diesen Islamisten finden. Und da sind sie auch eigentlich sehr eng beieinander. Ja. Tradition, Volk, Vaterland, Religion. Und das denkt man im ersten Moment, hat gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Guckt man sich aber die Weltbilder genauer an, findet man genau diese Parallelen, die enorm erschreckend sind, weil das ist im Übrigen auch eine Affinität mit dem Querdenkenspektrum. Ja. Da ist auch diese tiefe antimoderne Sehnsucht.
Ja, der damalige Deutschlandsprecher für Hizb-ut-Tahrir, der Shah Qasim, hat in einem Interview mit der Deutschen Stimme, damals 2003 mit Holger Apfel, das wunderbar auf den Punkt gebracht, so nach dem Motto, wieso bekämpft ihr uns? Wir sind doch im Inland eigentlich Verbündete, denn wir sorgen dafür, dass die Leute eben sich hier nicht assimilieren, sondern dass sie fest im sozusagen der islamischen, unserer islamischen Identität bleiben. Und wenn wir das Kernkalifat errichtet haben, werden wir die Leute natürlich auffordern, in dieses Kernkalifat auszuwandern. Also wir arbeiten eigentlich am gleichen Ziel. Es war ein sehr deutliches Interview, wo genau diese Gemeinsamkeiten richtig zutage kamen.
Der NPD-Vorsitzende Holger Apfel, den Sie da meinen, Schenke, das Ganze.
Der war damals Redakteur bei der Deutschen Stimme, damals war Udo Vogt noch NPD-Vorsitzender.
Herr Steinke, das Ganze, dieses antimoderne, diese antimoderne Gesinnung fällt auf immer, also das zeigen auch die Wahlergebnisse, auch das, was wir im Netz erleben und anderswo, fällt auf immer fruchtbareren Boden. In einem Land, in dem es bei allen sozialen Problemen Wohlstand gibt, eine Freiheit, die es noch nie gab in der deutschen Geschichte, eine Rechtsstaatlichkeit, auch ein Mitspracherecht, auch durch Wahlen kann man das ja auch äußern. Was steckt da dahinter, welche Sehnsucht?
Also man kann das nicht materiell an irgendwie Bruttoinlandsprodukt oder am Wohlstand von Regionen messen, man kann das eher psychologisch an Demütigungen festmachen. Also das Erleben von Abstieg, das Erleben davon, man hat eigentlich einen Status, von dem man meint, den hat man verdient und den verliert man jetzt nach und nach. Und das ist ja oft ein Status, der gar nicht so sehr verdient war. Also wenn man mal denkt an den Status, den Männer in der Gesellschaft gegenüber Frauen hatten, ja, bis vor gar nicht so langer Zeit, das ist ein Privileg und kein irgendwie verdienter Status. Dass das in Frage gestellt wird, ist ja ein guter Fortschritt. Aber das ist bei manchen so ein Gefühl der Demütigung, das, als ob man ihnen etwas rauben würde, was sie sich nicht gefallen lassen wollen. Da kann man auch mit Argumenten schlecht dagegen ankommen. Also man kann dann dafür werben, vielleicht darin einen Gewinn zu sehen, dass die Gesellschaft vielstimmiger wird, aber wahrscheinlich nur mit begrenztem Erfolg. Da muss man dann auch auf den Rechtsstaat und auch auf Härte setzen.
Wenn man sich die Reichsbürgerbewegung mal ansieht, sie tritt ja auch häufig im ländlichen Raum auf, ist das ein Rückzuggebiet, erwirbt Immobilien. Früher nannte man das ganz am Anfang so national befreite Zone, hatten die das selbst genannt. Die ziehen sich dann zurück irgendwie, also nicht jetzt gerade aus den Metropolen heraus. Ist das auch eine Strategie, die da eine Rolle spielt?
Ja, wir erleben beides. Wir können sehen, dass sie einerseits versuchen, das Königreich Deutschland beispielsweise immer wieder Immobilien zu erwerben, auch im ländlichen Raum. Aber das Königreich Deutschland beispielsweise versucht auch gerade in Hamburg eine regionale Gruppe aufzubauen. Also da bröckelt auch ein bisschen die eine Strategie und die andere Strategie. Ich glaube, die versuchen gerade sehr viel, weil sie merken, dass der gesellschaftliche Zuspruch, das Klima da ist, dass offensichtlich Menschen sich von Reichsideen angezogen fühlen. Wahrscheinlich fühlen sie sich angezogen, weil sie dort eben für sich Antworten in dieser globalen, diversen Welt sehen. Und ich denke, das ist einer dieser Punkte, wo ganz deutlich wird, dass wir eigentlich da viel zu wenig auch darüber diskutieren, wenn wir über Rechtsextremismus diskutieren, wenn wir über Reichsbürgerinnen reden oder Islamismus reden, reden wir ganz wenig über die gesellschaftlichen Verhältnisse, Bedingungen, die dazu führen, dass Menschen diese Weltbilder für sich wichtig finden. In ihnen Halt finden, Sicherheit finden. Und völlig zu Recht, wenn man sie dann hinterfragt, fühlen sie sich sofort auch fundamental angegriffen. Das erklärt auch, warum man da eigentlich nicht in eine Diskussion kommt, sondern im Gegenteil, man härtet eigentlich Fronten.
Mir hat mal ein bayerischer Verfassungsschützer gesagt, wenn in einer Region viele Arbeitslose sind, gibt es da auch viele Könige. Also je größer die soziale Not sozusagen, desto mehr Leute flüchten sich in solche Ideen von wegen, ich bin der König meines eigenen Reichs und meines eigenen Kleingartens. Aber das erklärt eben nur einen Teil davon. Ne?
Also es gibt aber es auch ist ja fällig auf, also Rückzug ins persönliche, private, ich träume von einem Leben, das es heute angeblich nicht mehr gibt. Harmonie, so wie es früher war, jeder hat seine Rolle, die er zu spielen hat. Und trotzdem, Herr Piccolo, die Erfahrung haben Sie ja jetzt öfter gemacht. Wir haben ja von dem einen tragischen Fall Ihres Kollegen schon gesprochen, sind die zum Teil bis an die Zähne bewaffnet. Haben Sie da eine Idee davon, warum? Das sind auch, glaube ich, Bundeswehrsoldaten, Leute, die früher bei Sicherheitsbehörden gearbeitet haben, Zugang zu Waffen haben. Oft werden ja Munition und Waffen veruntreut. Das sind ja schon ganz erhebliche Waffenbestände, die es da gibt. Passt das irgendwie zusammen? Wir versuchen uns das ja alles zu erklären, jetzt auch aus polizeilicher Sicht.
Naja, aus polizeilicher Sicht ist die erste Aufgabe, ihnen diese Waffen abzunehmen, mit allen zur Verfügung stehenden Methoden. Das heißt, wir müssen mit den Erlaubnisbehörden, die hier zuständig sind, in erster Linie zusammenarbeiten. Wir müssen sie erstmal erkennen als Reichsbürger, als Querdenkende und oder wie auch immer geartete Menschen, die eben die waffenrechtliche Erlaubnis eben entzogen bekommen müssen. Und dann mahlen die Mühlen manchmal sehr langsam, das ist leider so, dass erstens aufgrund der personellen Ausstattung der Waffenerlaubnisbehörden hier erhebliche Defizite bestehen. Wir brauchen also auch da mehr Menschen, die eben sich darum kümmern und dann eben mit nachhaltig eben dagegen vorgehen, dass diese Waffen abgenommen werden. Und das ist dann immer, wie wir ja in Bayern leider dann auch, sag ich mal, leidvoll erleben mussten, ein Einsatz, der doch mit einem erheblichen Aufwand zu führen ist, weil wir eben immer davon ausgehen müssen, dass diese Menschen, die im Besitz einer Waffe sind, auch gegen die Polizei davon Gebrauch machen. Das heißt, wir haben hier in
Baden-Württemberg erlebt.
Wir haben hier Rieseneinsätze mit Spezialeinsatzkommandos, die im Prinzip am frühen Morgen diese Wohnungen oder Häuser stürmen müssen, weil wir eben sicher davon ausgehen oder damit rechnen müssen, dass die auf uns schießen. Also das beschreibt ja im Grunde genommen die Gefährlichkeit dieser Menschen, dass denen eigentlich alles völlig Wurst ist, die auch sehenden Auges in erhebliche Verurteilungsrisiken reinrennen, aber die sind ideologisch so geprägt, dass sie das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben. Und da sind ja alle Innenministerinnen und Innenminister stolz, wenn sie jedes Jahr verkünden können, wie viele Waffen sie abgenommen haben. Aber bei einem Potenzial von geschätzten laut Verfassungsschutz 25.000 Personen, von denen, glaube ich, 2.500 der gewaltbereiten Szene angehören, haben wir da jeweils, was den Erkenntnisgewinn angeht, einen erheblichen Bedarf, würde ich mal sagen. Aber das Problem ist, und das hat auch was damit zu tun, warum wir erst später vielleicht auch die in den Fokus genommen haben, die Sicherheitsbehörden haben eben nur endlich Kapazitäten. Und wir haben uns, glaube ich, sehr lange aus gutem Grund auch mit dem islamistischen Terrorismus beschäftigen müssen. Und ich merke, dass in der polizeilichen Sachbearbeitung haben wir immer so Wellenbewegungen. Ja? Wir haben immer so Dinge, die Kriminalitätsphänomene, die jetzt gerade in der Öffentlichkeit sehr präsent sind, durch auch vielleicht schreckliche Ereignisse, dann ziehen wir Menschen woanders weg, setzen sie dann in diesen Bereich ein und dann wird das eine Zeit lang gemacht. Wir haben über Jahre lang haben wir im Prinzip die Bekämpfung der organisierten Kriminalität etwas in den Hintergrund, ich würde nicht sagen vernachlässigt, aber das trifft es fast, gesetzt, weil wir eben uns aus gutem Grund um den islamistischen Terrorismus kümmern mussten, weil wir Anschlagsgeschichten hatten, weil wir auch jede Menge Anschläge ja auch in Deutschland und andernorts vereiteln konnten. Mhm. Und jetzt haben wir dann wieder Bewegungen in Richtung Rechtsextremismus, seit geraumer Zeit auch zu Recht. Aber letztlich, der größte Horror wäre jetzt ein islamistischer Anschlag mitten in Deutschland anlässlich der Europameisterschaft. Dann würden wir wieder alle in die Richtung marschieren. Also die Bedrohungsszenarien sind so vielfältig. Und das hat
Haltenmann ja gestern auch gesagt. Das zeigt ja auch der Verfassungsschutzbericht. Auf den 400 Seiten sieht man ja, dass offenbar Extremisten aller Couleur auf breiter Front den demokratischen Rechtsstaat attackieren. Linksextremisten sind dabei, die Umweltschutz- und Klimaschutzbewegung zu kapern. Da ist ja jetzt auch Ende Gelände inzwischen Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes geworden. Das klingt so, als gäbe es da so eine Art informeller Bündnisse. Die haben untereinander zwar nichts miteinander zu tun und zum Teil auch ganz gegenteilige ideologische Überzeugungen, aber sie haben einen gemeinsamen Feind, den Staat, die Eliten. Das, was sie als auch die Medien, was sie sozusagen als Bedrohung empfinden.
Also ich würde das ein bisschen kritisch lesen und auch skeptisch lesen. Der Verfassungsschutzbericht, der enthält Wertungen, die man durchaus nicht einfach so unkritisch übernehmen sollte. Ende Gelände, die Klimaaktivisten begehen Straftaten. Ja, die sabotieren Wirtschaftsanlagen. Das ist verboten, das muss strafrechtlich Konsequenzen haben. Das ist aber was anderes, als dass man eine Diktatur errichten möchte, dass man die Demokratie überwinden möchte. Sie reden da auch
von ideologischer Verhärtung.
Worin besteht die? Die besteht darin, dass sie die Art unseres Wirtschaftens kritisieren, dass sie den Kapitalismus überwinden wollen, wie ganz viele andere Gruppen auch. Die besteht nicht darin, das hat man an keiner Stelle nachweisen können, dass die ein Problem mit Parlamentarismus hätten oder mit Demokratie. Im Gegenteil, das sind Leute, die von Basisdemokratie, von Partizipation, von Diversität sprechen. Also ich glaube, da ist auch das Bundesinnenministerium und der Verfassungsschutz auch.
Aber stellen Sie das in Frage, Herr Stein?
Ich stelle das in Frage, natürlich. Dass,
wir haben ungefähr gleich viele, also immer ein paar mehr auf der rechtsextremistischen Seite insgesamt, Leute, die man dem Spektrum zuordnet und auch die Gewalttäter, das sind nicht sehr viel weniger auf der linksextremistischen Seite.
Ich will es mal konkret machen, beim Ende Gelände, weil Sie danach gefragt haben. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube auch nicht, dass es uns klüger macht, das auf einer Stufe zu stellen. Wir haben auf der einen Seite Rechtsextreme, die Morde begehen, die wirklich den Staat beseitigen wollen, die am Ende allein das Sagen haben wollen. Auf der anderen Seite haben wir Klimaaktivisten, die Straftaten begehen, so wie es auch letzte Generation
tut. Die sich auch radikalisieren, zum Beispiel gegenüber der Polizei oder einige Polizisten.
Ja, und das ist auch nicht richtig. Ja, wenn die Steine schmeißt auf die Polizei, das ist absolut nicht richtig. Aber wir müssen doch immer noch trennscharf unterscheiden können zwischen Leuten, die Straftaten begehen, und das sind sehr viele, ja, und den wenigen Leuten, die wirklich politisch etwas dran setzen, die Demokratie zu überwinden. Und ich glaube nicht, dass das trennscharf gemacht wird derzeit. Ich glaube, dass der Verfassungsschutz da aus politischen Motivationen Leute in einen Sack steckt, wo sie nicht reingehören.
Die Trennschärfe hat ja auch völlig gefehlt, meiner Meinung nach, beispielsweise in der komischen Formulierung von Umweltterroristen zu sprechen, von denjenigen Gruppen, die sich auf die Straße geklebt haben. Da ist eine unglaubliche...
Das ist ja auch nicht gemeint. Gut, also
ja, aber mir geht es ein bisschen um dieses Phänomen. Ja, da ist dann sehr scharf geschossen worden, um mal deutlich zu sprechen. Aber bei den Bauernprotesten beispielsweise ist das nicht so der Fall gewesen, obwohl es da Blockaden gegeben hat und im Übrigen auch Verkehrsunfälle. Das macht doch etwas deutlich, dass es hier eine Verzerrung der Wahrnehmung gibt. Und ich glaube, so habe ich Herrn Steinke auch gerade verstanden. Man muss da wirklich differenzierter schauen und nicht sagen, ja, die sind irgendwie gegen den Staat und deswegen sind sie alle gleich. Sondern man muss schon gucken, was ist der ideologische Beweggrund und was ist die Utopie und natürlich auch, was ist die Praxis.
Und das ist die Verfassungsfeindlichkeit daran. Und das ist, glaube ich, noch der relevante Unterschied, dann, wie weit Verfassung als Ganzes
angegriffen wird. Also es ist nicht okay, wenn Leute meinen, für ihre Ziele dürfen sie Gewalt anwenden, egal wie nobel die Ziele sind. Ja? Aber parallel dazu dürfen wir uns schon auch die Zeit nehmen, uns die Ziele anzugucken. Und die einen haben eben das Ziel, eine Diktatur zu errichten, die anderen haben nur das Ziel, die Art unseres Wirtschaftens ein bisschen fortschrittlicher zu machen.
Ja gut, möglicherweise würden das andere auch anders sehen, zu sagen, was daran unbedingt wirtschaftlicher Fortschritt ist. Es ist ja auch eine ideologische Überzeugung, die möglicherweise auch wesentliche Teile unseres bisherigen Alltagslebens verändert.
Würde ich als Jurist sagen, die Pariser Klimaziele sind bindendes Völkerrecht. Bundesverfassungsgericht hat das vor 3 Jahren klargestellt, dass der Bundestag da nicht genug Tempo macht. Also wenn da zivilgesellschaftliche Gruppen sagen,
wir brauchen mehr Tempo. Setzen Leute nicht in den Zustand, das mit extremistischen Methoden durchzusetzen.
Extremistische Methoden gibt es ja nicht. Es gibt Methoden, es gibt Ziele. Und die Ziele sind nicht extremistisch, wenn sie nur darin bestehen, dass die Klimaziele eingehalten werden.
Wenn sie mit Straftaten versuchen.
Ja, genau. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht extremistisch, nicht verfassungsfeindlich per se, für eine bessere Klimapolitik einzutreten.
Ich glaube, das ist die erste soziale Bewegung, die radikal auftritt, aber eigentlich sich treu ans Gesetz halten möchte. Ja, sie möchte, dass die Gesetzgebungen, die es gibt, umgesetzt werden. Das haben wir eigentlich so in der Bundesrepublik auch noch nicht erlebt, wenn man sich die Protestgeschichte in der Bundesrepublik anschaut. Ich möchte auch noch mal betonen, dass es hier wirklich auch darauf ankommt, genau hinzuschauen. Beispielsweise, wenn wir uns noch mal die AfD angucken, in dem Zuge wird ja auch deutlich, wie nah sie dann beispielsweise auch bei Klimaleugnerinnen dabei ist, aber auch wie nah sie bei Reichsbewegten dabei ist. Das ist mitnichten so, dass wir immer so sagen können, die sind da, die sind dort. Und es ist nicht nur die eine AfD-Bundestagsabgeordnete. Wie? Gerade der AfD-Landesverband in Thüringen hat eine sehr enge Nähe, auch zu Personen aus dem Umfeld der Reuss-Gruppe.
Jetzt sind wir eigentlich schon fast beim nächsten Thema. Müssen wir leider jetzt hier abbrechen, weil die Sendung zu Ende ist. Aber das, wie so häufig, wird uns auch weiter beschäftigen. Ich bedanke mich bei Claudia Danschke, bei Andreas Speit, bei Ron Steinke und bei Dirk Picklo. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen aus Anlass des Treffens des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten das Thema in der Phoenix-Runde: Migration im Fokus. Was muss sich ändern? Aktuelles bei Phoenix der Tag jetzt mit Thomas Bade, unter anderem zum Rücktritt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Bleiben Sie bei uns.